Psalm 35 ist ein ganz interessanter Psalm, finde ich. Also so mitten in den Psalmen, wo es um Schutz und so weiter geht, dass Gott auch wirklich da ist und alles, kommt erst einmal, also es kommt zwar auch Schutz vor, aber irgendwie auf andere Weise. Und zwar auf eine Weise, die uns heute friedliebenden Europäern ziemlich zuwider ist. Also wir sind ja so pazifistisch, dass wir mit aller Waffengewalt dagegen angehen, wenn jemand irgendwo Krieg treibt. Bloß nicht bei uns im Land, sozusagen. Also David erzählt hier, betet hier und er springt gewissermaßen mal hin und mal her. Aber es geht eigentlich vor allem darum, er wird verfolgt. Und das ist interessant, David hat das eben auch erleben müssen. Das gläubige Leben ist nicht so, dass man partout nur ohne Angriffe ist. Andererseits sagt die Bibel auch, da bin ich mir beim Bibelvers leider nicht mehr sicher, dass Gott tatsächlich einen Frieden schafft, dass sogar die Feinde mit einem im Frieden sind, wenn man sich zu Gott hält. Also das ist so die Zeit der Anfechtung, in der dann erst einmal halt die Angriffe kommen und dann kommt aber auch der Frieden wieder daraus. Also es ist beides drin. Vor allem ist das drin, was Paulus aus dem Jesaja-Buch zitiert, keine Waffe, die gegen uns gerichtet ist, der soll es gelingen. Ich kann diesen Vers tatsächlich besser auf Englisch, weil ich sehr viel auf Englisch angehört habe. No weapon formed against you shall prosper. Also, es soll dir nicht gelingen, sie soll nicht erfolgreich sein und alles Mögliche. So, jetzt gehen wir den Text von David, also vom Geliebten, und der das trotzdem erleben muss. Herr, führe meine Sache gegen meine Widersacher. Das ist im Deutschen sehr schön. Meine Sache wieder, meine Widersacher. Bekämpfe, die mich bekämpfen. Ergreife Schild und Waffen und mache dich auf, mir zu helfen. Zücke Speer und Streitaxt wieder, meine Verfolger. Sprich zu mir, ich bin deine Hilfe. David hält hier nicht zurück und vor allem sagt er auch Gott direkt, was er machen soll. Das ist ja irgendwie auch immer so eins, wo wir dann denken, kann man das denn so direkt sagen? Darf man Gott das denn vorhalten? Nein, man darf nicht nur, man muss. Das ist das Wichtige. Wir müssen Gott vorhalten, was er tun soll. Warum? Jakobus sagt das im Jakobusbrief in Kapitel 4, in Vers 2, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und ganz oft kann ich mir denken, ja, warum tut Gott denn nichts? Warum gibt mir Gott denn nicht das, was ich brauche? Zum Beispiel eben hier die Hilfe. Ganz einfach, ich habe ihn nicht darum gebeten. Natürlich kann ich jetzt dagegen anspielen, dass Jesus sagt, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Das hängt aber eher damit zusammen, dass ich das Gott nicht so die ganze Zeit vorhalten muss. Ich muss es ihm nicht ständig wieder sagen. Aber ich soll es ihm schon sagen. Also das ist so ein Widerspruch, wenn man erstmal nur von außen drauf guckt. Zum einen, ich soll Gott nicht ständig damit zutexten, was eigentlich mein Problem ist. Denn Gott weiß es ja. Auf der anderen Seite soll ich es Gott sagen, denn sonst weiß er ja, in Anführungszeichen, weiß er ja nicht, was er für mich tun soll. Beziehungsweise, sonst mache ich es mir gar nicht bewusst, dass ich das brauche. Und deswegen hier jetzt dieses ganz krasse, eben bekämpfe, die mich bekämpfen, also Gott soll denen antworten, wie sie mir entgegenkommen. Das ist übrigens auch nochmal, also es gibt ja diesen berühmten Vers, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Gandhi hat über diesen Vers gesagt, das berühmte Auge um Auge, Zahn um Zahn macht am Ende alle blind und zahnlos. Das klingt auf den ersten Blick oder das erste Hören gar nicht schlecht. Wenn man sich dann aber weiter mit auseinandersetzt, im Moment mal, das, was Gott da gesagt hat, ist ja eigentlich nur, wenn du mir ein Auge ausschlägst, dann darfst du dafür auch nur ein Auge verlieren und nicht zwei Augen. Und damit ist dann die Gerechtigkeit hergestellt, auch beim Zahn. Jesus nimmt das dann natürlich weiter auf, dass er dann sagt, liebet eure Feinde, und das führt Jesus sogar so weit, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist, obwohl wir noch seine Feinde waren. So. Hier sagt David aber etwas ganz Wichtiges, Nicht ich will denen heimzahlen, wie sie mir heimgezahlt haben, sondern zahl du ihnen heim, wie sie mir zahlen. Also David weiß, ich werde auf alle Fälle in einer nicht richtigen Proportion zuhauen. Warum? Weil mein Fleisch sich eher darauf ausruhen möchte oder befriedigen möchte, dass ich denen noch mehr ein Unrecht gebe. Und dann sagt er, du musst das machen. Du weißt ganz genau das Maß, wie mir Unrecht getan wurde und darfst es ihnen dann auch ganz genau so wieder heimzahlen. Darum bekämpfe du, die mich bekämpfen. Ergreife Schild und Waffen und mache dich auf, mir zu helfen. Also Schild und Waffen. Gott soll zu den Waffen greifen. Das ist jetzt hier dieses, wo wir als Nachkriegseuropäer doch ein bisschen skeptisch sind. Aber es ist tatsächlich so, Gott greift zu seinen Waffen. Seine Waffen sind halt nicht die Waffen, mit denen wir partout kämpfen würden. Also Schild und Waffen ist natürlich jetzt auch geistlich. Also David sagt, dass Gott das nimmt. Aber die Art und Weise, wie Gott mit seinem Schild sich gewissermaßen eigentlich schützt und mit den Waffen zuschlägt, ist etwas anderes als die Art und Weise, wie wir das machen würden. Kommt ganz viel mit rein. Wir kommen auch noch ein bisschen drauf. Jetzt geht's erst noch mal weiter. Zücke Speer und Streit, Axt wieder meine Verfolger. Sprich zu mir, ich bin deine Hilfe. Das Schöne ist jetzt dabei. Also helfen und auch hier wieder Hilfe kommt vom Wort Jeshua. Also dem Wort, das auch dem Namen Jesus zugrunde liegt. Und jetzt soll Gott noch Speer und Streitaxt zücken. Also Streitaxt ist nicht unbedingt immer gleich ganz das Richtige. Also das ist eher was Europäisches, aber trotzdem. Der Speer, der für weiter ist, und die Streitaxt, also irgendwas, was halt für näher dran ist. Was Gott nehmen soll. Gegen die, die verfolgen. Und dann eben zu sagen, ich bin dein Jesus. Oh. Also, es ist ja nochmal eins. Jesus hat selber gesagt, ich als Christ habe Verfolgung zu erleiden. Verfolgung fängt an bei Spott und geht weiter bis zur tödlichen Begegnung um des Glaubens willen. Und dann sagt Jesus aber auch eben hier an diesem Punkt durch David, dass ich ihm das sagen soll, also sprich du zu mir, ich bin deine Hilfe, ich bin dein Jesus. Ich bin der, der dir hilft, ich bin der, der dich heil macht, ich bin der dich rettet. Das ist etwas, das habe ich vor kurzem in Mühlacker gehabt in der Predigt, dass wir Jesus oft zu sehr begrenzen auf das, was wir schon von ihm kennen. Und das ist bei vielen Leuten einfach nur, er ist mein Erlöser aus Sünden. Wir wissen, dass er das andere auch alles kann. Aber wir sind nicht so auf dem Niveau wie bei der Rettung, zumindest die meisten, dass wir sagen können, also ganz sicher sagen können, Jesus will alle Menschen retten. Also es ist ein Wunsch, nicht ein Plan, dass da keiner gegen ankommt. Das ist noch was anderes. Also es ist ein Wunsch, alle zu retten. Und deswegen kann auch jeder, der bei Jesus um diese Rettung bittet, die Rettung von ihm erwarten. Und zwar erstmal die Rettung aus Sünden. Dazu gehört aber auch alles andere. Denn dieses Wort für Rettung ist das gleiche, also das griechische Wort für Rettung hat genau das gleiche Spektrum wie das hebräische Wort für Rettung. Eben retten, helfen, heil machen, heilen. Und auch alles Mögliche dazu. Und auch hier wieder. Jesus soll zu mir sagen, ich bin dein Retter aus dieser Not heraus. Das hatten wir die letzten Male auch schon häufiger. Dass Gott wirklich nicht nur mir durch die Hilfe, durch dieses Problem helfen soll, sondern aus dem Problem raushelfen soll. Und das soll Gott mir nochmal neu sagen. Warum? Weil ich so gern vergesse. Weil ich es auch so gern höre. Ja, ihr kennt das ja schon bestimmt. Also die Frau freut sich auch, wenn man ihr häufiger mal die drei magischen Worte sagt und was es nicht macht, den Abwasch. Warum möchte sie diese Worte häufiger hören? Weil es wichtig für sie ist, das häufiger zu hören, weil die, also die Frau ist ja in der Ehe, hat die Rolle der Gemeinde Und der Mann hat die Aufgabe Christi bei Christus und der Gemeinde. Und Jesus muss mir halt auch immer wieder zeigen, was er für mich getan hat, was er bereit ist, für mich noch weiter zu tun, damit ich das überhaupt ernst nehme und damit es in meinem Herz ankommt. Und so eben auch, dass der Mann seiner Frau immer wieder die drei wunderbaren Worte sagt, hier hast du Schokolade, damit sie das wirklich weiß, dass sie geliebt ist. Falls sich jemand gewundert hat, was ich eigentlich gemeint habe. Ne? Also, diese Worte immer wieder zu hören. Und hier eben, das sind hier die vier Worte, aber ich breche nur drei. Nee, eigentlich zwei. Ani, Yeshua Techa. Ich bin deine Hilfe. Ich bin dein Erlöser. Ich bin deine Rettung. Ich bin deine Heilung. Dass er mir das sagt für mein Problem. Ganz gleich, was das Problem ist. Denn die Widersacher müssen nicht nur diejenigen sein, die mir in Fleisch und Blut ans Leben wollen, dass sie mir einen Speer selber entgegenwerfen und ins Herz wollen. Meine Widersacher kann eben auch die Krankheit sein, das kann finanzielle Not sein, das kann alles mögliche andere noch sein. Dann zu wissen, ja, Jesus bekämpft auch diese Widersacher und sagt dann zu mir, ich bin deine Hilfe. Und was bedeutet das dann für mich? Ich stelle mich hinter ihn. Und das ihn machen. In einer gewissen Weise. Zum anderen weiß ich, er ist in mir und darum kann ich losstürmen. Auf sein Kommando hin. Im Vertrauen darauf, dass er etwas tut. Und alles Mögliche. Und dann damit rechnen, dass er in seiner Kraft dann in mir wirkt. So. Es sollen sich schämen und zum Spott werden, die mir nach dem Leben trachten. Es sollen zurückweichen und zu Schanden werden, die mein Unglück wollen. Kommt mehrfach schämen und zu Schanden werden vor. Also, die sollen sich denken am Ende, warum habe ich das eigentlich gemacht? Und dann eben, sie sollen auch zum Spott werden, dass alle Menschen über sie lachen. Und das ist das Schöne, da lese ich uns mal schnell was aus dem Kolosserbrief, das finde ich nämlich sehr nett, das einmal vorgesetzt zu bekommen. In Kolosser 2, bin gleich da, die Bibel hat uns leider jetzt etwas, die hat etwas Apfelsaft abbekommen, der im Rucksack ausgelaufen war, deswegen hänge die Seiten jetzt etwas, aber ich benutze die Bibel trotzdem noch weiter gerne. So, also Kolosser 2, ich lese ab Vers 14, einfach auch noch, weil es mit Rettung zu tun hat. Er, Jesus, hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und dann das Kreuz geheftet. Jetzt kommt das Schöne, er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Man hat in der Zeit der Römer, die Leute, mit denen man besiegt hat, nackt durch die Straßen getrieben, hinter dem siegreichen Feldherrn her, und alles Volk durfte diese Feinde auslachen und verspotten. Das hat einen psychologischen Effekt gehabt, nämlich für die Leute von draußen, die dann gesehen haben, oh, so wird es uns gehen, das wollen wir lieber nicht. Und das aber dann auch zu wissen, Jesus geht so mit unseren Feinden um. Diejenigen, die sich dann bekehren, die dürfen die Seiten wechseln. Das ist Gottes Gnade. Aber wer sich nicht bekehrt und wer nicht die Seiten wechselt, der muss dann erleben, dass Jesus ihn tatsächlich auch dann zum Spott macht. Und dann heißt es weiter, in Vers 5 sind wir jetzt, sie sollen werden wie Spreu vor dem Winde und der Engel des Herrn stoße sie weg. Ihr Weg soll finster und schlüpfrig werden und der Engel des Herrn verfolge sie. Zweimal der Engel des Herrn. Einmal, Spreu vor dem Winde, haben wir in Psalm 1. Die Gottlosen sind wie die Spreu, die der Wind verweht. Wir sind der Weizen, der runterfällt. Wir sind das Gute, weil wir das Wort in uns aufgenommen haben. Der Weg soll finster und schlüpfrig werden. Also finster, ne, man sieht nichts mehr. Und schlüpfrig bedeutet auch noch ausrutschen und wahrscheinlich auch noch so richtig schön runterrutschen in die Grube hinein und alles mögliche, also zu Fall kommen. Dass sie keinen richtigen, sicheren Stand mehr haben. Und wenn es dunkel ist, dann haben sie auch keine Ahnung, wo sie sich vielleicht festhalten könnten und wo es genau schlüpfrig ist und alles Mögliche. Und jetzt kommt beide Male in diesen Versen der Engel des Herrn. Wer ist der Engel des Herrn? Im Alten Testament ist das normalerweise, wenn man keine anderen Indizien hat, Jesus selber. Engel heißt ja erst einfach mal nur der Gesandte. Und der ultimativ Gesandte ist tatsächlich Jesus. Er hat dann den Heiligen Geist gesandt, also ist der Heilige Geist gewissermaßen eigentlich auch ein Engel. Aber das hatten wir vor ein paar Wochen mal mit dem Apostel. Also der Engel des Herrn, Jesus selber, von Gott geschickt. Was soll er tun? Er soll sie wegstoßen. Also, vor Spreu von dem Wind. Und Jesus stößt sie gewissermaßen durch den Hauch seines Mundes. Und schlüpfrig und finster soll der Weg sein. Und der Engel des Herrn soll sie verfolgen, dass Gott ihnen auch keine Ruhe lässt. Und das Schöne ist aber, zum einen, entweder ist die Verfolgung eben für die, die sich gar nicht bekehren, dann wirklich zum Gericht, oder für diejenigen, die dann doch die verlorenen Schafe sind, dass der Hirte verfolgt, bis er uns hat. Und uns dann auf die Schulter nimmt und wieder zurückbringt. Jetzt kommt die Begründung, warum das so sein soll, denn ohne Grund haben sie mir ihr Netz gestellt, ohne Grund mir eine Grube gegraben. Es gibt ja mitunter Gründe, warum es Menschen nicht gut geht. Also irgendwelche Sünden, die halt dann offene Türen sind für den Feind, dass er reinkommen kann und Gericht üben. Oder halt Folter üben in irgendeiner Weise. Und dann ist aber auch, dass er trotzdem auch ohne Grund eingreift. Also es gibt zum einen, dass der Teufel tatsächlich ein gewissermaßen Recht hat, weil er ja der Ankläger der Brüder ist. Aber natürlich nutzt er auch sonst die Gelegenheit. Das hatten wir gerade bei Nehemia, dass die Feinde einfach so reingekommen sind, weil das Volk war rechtmäßig wieder da im Lande. Aber die Mauern standen halt nicht und darum konnten alle rein. Und das ist das ohne Grund. Also der einzige Grund, den man eigentlich nennen könnte, wäre Hass. Aber halt kein Grund, den David gegeben hätte, dadurch, dass er was getan hätte, sondern nur dadurch, dass er ist. Und genauso ist es bei uns auch an ganz vielen Stellen. Vers 8. Unversehens soll ihn Unheil überfallen. Wen? Den Feind. Sein Netz, das er gestellt hat, fange ihn selber. Zum eigenen Unheil stürze er hinein. Jetzt kommt das Schöne. Gott wendet das, was der Feind gegeben hat. Ganz besonders schön zu sehen eben am Kreuz Jesu. Der Teufel hat sich gedacht, ich muss Jesus beseitigen. Warum? Weil Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes losgezogen ist, hat das Evangelium verkündet, hat Kranke geheilt, hat Tote auferweckt, hat Dämonen rausgetrieben, alles mögliche andere noch und damit die Werke des Teufels zerstört. Er hat die geheilt und so weiter, die vom Teufel gebeugt waren, glaube ich, heißt es. Apostelgeschichte 10,38, könnt ihr euch nochmal genau durchlesen. Und der Teufel hat sich gedacht, ich muss Jesus beseitigen. Und hat es dann auf die grausamste Art und Weise gemacht, die er kannte, nämlich dazu seit dieser Zeit, die Römer, die eine Art und Weise der Perser aufgenommen hatten, hatten wir bei Esther zum Beispiel, nämlich also mit dem Pfahl, der dann halt von der Erde hochrückte und alles. Hat aber irgendwie nicht im Hinterkopf gehabt, dass das die Schrift erfüllt. Vielleicht schon noch irgendwie ein bisschen, weil er ja gewusst hat, also ich werde ihm in die Ferse stechen, hat sich dann vielleicht gedacht, aber das Kopf zertreten lassen wir mal. Er hat Jesus ans Kreuz gebracht, Jesus ist gestorben und dann haben alle Dämonen gefeiert. Jesus ist tot. Dann hat er bloß schon in der Unterwelt den Leuten gepredigt, hier Leute, ich hab's geschafft. Ich habe den Preis bezahlt. Und am dritten Tag ist Jesus dann wieder auferstanden, womit der Vater gezeigt hat, Jesus hat tatsächlich nichts getan in seinem gesamten Leben, wofür er den Tod verdient hätte. Mit anderen Worten, er hat nie etwas getan, er hat nie eine Sünde begangen, er war nie von Gott getrennt, außer als Gott die ganze Sünde auf ihn gelegt hat. Unversehens soll ihn Unheil überfallen. Unversehens war tatsächlich für den Teufel, Jesus ist tot, kommt in die Unterwelt, sagt, hallo Leute, gute Nachrichten. Schnappt sich alle Leute, die gerecht sind, mit sich und holt sie aus dem Totenreich nach oben. Zum Thron Gottes. Und dann bitte, und dann heißt es eben, das Netz, das er gestellt hat, fange ihn selber. Mit dem Kreuz komme ich jetzt gegen den Teufel an. Darum ist das Wort vom Kreuz zwar eine Torheit für diejenigen, die verloren gehen. Man kann das auch so übersetzen, diejenigen, die an ihrem Problem zugrunde gehen. Weil das ist eben noch größer als nur die, also einfach sagen, nur die ewige Erlösung. Uns aber, die wir gerettet werden, also denen geholfen wird in allen Situationen, ist es Gottes Kraft. Wenn ich das Kreuz Jesu mit der Auferstehung dem Teufel entgegenhalte, dann ist er tatsächlich wieder sprichwörtlich Papier, dass er hießt und alles Mögliche, weil er weiß, da ist mein Niedergang gewesen. Und zwar auf die Art und Weise, Also ich muss es auf die Art und Weise machen, dass ich selber weiß, dieses Kreuz gilt mir. Und zwar auch bei diesem Punkt. Bei dem Punkt, bei dem Punkt, bei dem Punkt, bei dem Punkt. Ich darf den Teufel entgegenhalten und sagen, stopp, ich bin diesem Problem gestorben, es gehört gar nicht mehr mir. Und auch wenn ich das Problem selber noch wiederhole und alles Mögliche, aber es gehört nicht mehr mir. Wenn ich Buße tue, hat Jesus mir schon komplett vergeben und ich kann das Kreuz gegen den Teufel halten und ihn damit vertreiben. Und so wird es ihm selber zum Fallstrick und er stürzt selber hinein. Auf der anderen Seite, aber meine Seele soll sich freuen des Herrn und fröhlich sein über seine Hilfe. Alle meine Gebeine sollen sagen, Herr, wer ist dir gleich, der du den Elenden errettest vor dem, der ihm zu stark ist, und den Elenden vor dem und Armen vor seinen Räubern. Also, freuen und fröhlich sein. Freuen des Herrn. Gibt es ja häufiger, freut euch des Herrn. Warum des Herrn freuen? Weil er die einzige Komponente ist in meinem Leben, die sich nie verändern wird. Und er ist auch der einzige Grund, warum ich wirklich immer Freude haben kann. Ein Vater darf sich freuen darüber, dass er sein Kind auf dem Arm hat. Aber das ist nur eine temporäre Freude, denn das Kind wird irgendwann vom Arm wieder runterspringen. Irgendwann ist das Kind auch groß. Gerade dann halt, wenn es so die 13, 14 Jahre erreicht, wird es dann halt auch sehr wahrscheinlich nicht mehr unbedingt zum Papa kommen, vor allem nicht auf dem Arm. Die Freude ist dann irgendwann vorbei. Das Gleiche mit der Frau. Also man streitet sich wenigstens zwischendurch irgendwann mal, dann ist sie gerade zumindest nicht die Freude. Wenn es gut hält, bleibt sie natürlich bis ins hohe Alter erhalten. Aber auch das ist temporär. Das Einzige, was sich nie ändert, ist Gott selber. Und darum sollen wir uns seiner freuen. Das ist die Konstante in unserem Leben. Ganz gleich, was sonst passiert. Und daran erkennen wir dann auch, was er in unserem Leben tun will. Und dadurch bleiben wir dann übrigens auch fest. Und dann fröhlich sein über seine Hilfe. Na, wer ist jetzt wieder die Hilfe, ne? Alle meine Gebeine sollen sagen, also wirklich mein ganzer Körper. Gebeine sind ja die Knochen. Kann man auch mit Glieder übersetzen. Also das ist die Muskeln und die Haut, das ist auch mit freuen. Aber die Knochen, da wo das Blut draus kommt, das soll sich freuen. Und das soll sagen, Herr, wer ist dir gleich? Michael, wer ist wie Gott? Warum? Weil es keinen anderen Retter gibt. Ich kann mir noch so viele Möglichkeiten denken. Ach, vielleicht habe ich ja doch noch die Option, dass ich da noch, aber nein. Wenn das nicht im Einklang ist mit Gottes Plan für mich, dann begehe ich da eine Sünde und dann kommt da nur gut, kommt da nichts Gutes raus. Nur Ungutes, aber gerne bin ich nur. Nur wenn ich von Gott auskomme, kann ich auch die anderen Sachen nutzen. Also, krank, ich darf Medikamente nehmen. Im Glauben daran, dass Gott sie mir nutzt, dass sie Gott mir zur Hilfe geben will, damit ich gesund werde. Wenn Gott aber sagt, nein, das Letzte vergisst, und ich nehme die Medikamente trotzdem, ist es im Ungehorsam ihm gegenüber. Und selbst wenn ich dann gesund würde, oder werde, geht beides, bin ich am Ungehorsam gegen Gott. Und was bringt es mir, wenn ich die ganze Welt gewinne, also in diesem Fall Gesundheit, aber ich habe an meinen Seelen Schaden genommen, weil ich Gott ungehorsam war. Also, aber wer ist gleich dem Herrn, der mich halt von allem retten kann, das eben, der du den Elenden rettest, vor dem, der ihm zu stark ist. Und der Teufel ist der Starke. Der Starke, der aber gebunden wird in der Kraft des Blutes Jesu. Und den Elenden vor den Armen, und den Armen vor seinen Räubern. Also, die Räuber sind diejenigen, die stehlen, rauben und umbringen wollen. Johannes 10, Vers 10a. Und dann 10, Vers 10b ist, ich aber bin gekommen, damit sie es eben Überfluss haben. Vers 11. Es treten falsche Zeugen auf. Sie fordern von mir, wovon ich nichts weiß. Sie vergelten mir Gutes mit Bösen, um mich in Herzeleid zu bringen. Falsche Zeugen sind nicht nur diejenigen, die ganz genau lügen. Also wirklich zu sagen, er hat das gesagt, aber das stimmt gar nicht. Sondern falsche Zeugen sind auch diejenigen, die sagen, er hat das gesagt, aber sie verschweigen den Kontext. Also das erste, falsche Zeugen gegen Nabot. Ihr wisst alle, wer Nabot ist, ne? Hey, falls ihr es nicht wisst, 2. Könige 21, Weinbauer, König Ahab wollte den Weinberg haben Und Naboth hat gesagt, nee, Familienabteil gebe ich nicht her. Und Isabel sagt zu Ahab, ach komm, lass mich mal. Und dann hat sie die Leute beauftragt, ihr steht mit falschen Zeugen auf, die sagen, Naboth hat Gott gelästert. Das war eine blanke Lüge. Davon war nichts wahr. Aber Naboth wurde halt dann, weil alle sich vor die Isabel gefürchtet haben, gesteinigt. Dann ist das andere bei Jesus. Die Leute da hatten zwei Zeugen auf, die dann aber ihr Zeugnis auch nicht richtig, also es hat nicht übereingestimmt. Die haben gesagt, wir haben gehört, er sagt, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Das stimmt in gewissermaßen mit den Fakten überein. Weil Jesus selber gesagt hat, reiß diesen Tempel ab und ich will ihn in 3 Tagen wieder aufrichten. Johannes sagt aber ganz eindeutig, Jesus hat vom Tempel seines Leibes geredet. Da haben die Leute die richtigen Worte gesagt, aber es war doch die falsche Information. Und das ist ganz oft das Problem bei den Nachrichten, dass die Leute zwar die richtigen Informationen mitgeben, aber den falschen Kontext. Und dann wird das Ganze zur Lüge, zur ganzen Lüge. Da muss man tatsächlich leider den Begriff Lügenpresse aufnehmen. Auch wenn er an manchen Stellen noch ziemlich blöd politisch aufgeladen ist. Aber an dem Punkt tatsächlich, also selbst wenn es nicht wissentlich ist, ist es trotzdem eine Lüge da. Es ist eine unbewusste Lüge. Auch die muss aber gesühnt werden. Da muss man Buße tun und alles dafür. So. Falsche Zeugen. Sie vergelten mir Gutes mit Bösem, um mich in Herzeleid zu bringen. Also ne, Jesus, ganz besonders Jesus eben als Beispiel, hat nur Gutes getan. Und was ist ihm dafür passiert? Er wurde ans Kreuz gebracht. Aber das Schöne war eben, dass Gott das gewendet hat. Kommt aber bei uns auch trotzdem immer wieder vor. Wir tun den Leuten Gutes und ernten dafür erstmal nur Böses. Und dann scheint es so zu sein, als würde das Wort aus Galater 6, Vers 7, was der Mensch sät, das wird auch ernten, nicht stimmen. Aber dann dürfen wir wissen, dass Gott doch die richtige Ernte schickt. Sie kommt bloß manchmal ein bisschen anders als gedacht. Ich aber zog einen Sack an, wenn sie krank waren, und tat mir Wehe mit Fasten und betete immer wieder vom Herzen. Also David sagt, ich habe mich meinen Feinden gegenüber so verhalten, wie es eigentlich sein sollte. Nämlich, wenn es denen nicht gut ging, habe ich für sie gebetet. Also ich habe nicht das getan, David sagt tatsächlich gewissermaßen schon von sich, ich habe die Bergpredigt gehalten, auch wenn es die Bergpredigt ja noch nicht gab. Also ne, Jesus nimmt dieses Auge im Auge, Zahn im Zahn und sagt dann eben, ich sage euch aber, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen. Und das hat David gemacht. Er hat sich einen Sack angetan, also Bußkleidung, tat sich weh mit Fasten. Also er hat so sehr gefastet, dass sich ihm der Magen umgedreht hat, weil er... Also Fasten ist ja, dass man das eigene Fleisch verleugnet und sagt, ich verlasse mich auf Gottes Geist und Gottes Kraft und nicht auf meine eigene Kraft. Und darum brauche ich das auch, dass Gott mir hilft, dass Gott für mich da ist und alles Mögliche. Genau. Und er sagt eben genau das. Und ich betete immer wieder von Herzen. Als wäre es mein Freund und Bruder, so ging ich einher, wie ein Leid trägt um seine Mutter, so beugte sich mit mich in Trauer. Also David hat tatsächlich gesagt, ich habe den Leuten nur Gutes getan. Und zwar sogar, dass ich vor Gott für sie gebetet habe. Und zwar so weit Buße getan, als wäre es meine eigene Schuld gewesen. Sie aber freuen sich, wenn ich wanke und rotten sich zusammen. Sie rotten sich heimlich zum Schlag wider mich. Sie lästern und hören nicht auf. Sie lästern und spotten immerfort und knirschen wider mich mit ihren Zähnen. Also, auf der einen Seite der gerechte David. Auf der anderen Seite die ungerechte Handlung der Feinde. Und dem hält David dann entgegen. Also, auf der einen Seite das David, das Gute, und auf der anderen Seite eben das komplett Böse. Die sich nur freuen darüber, eben wenn er wankt, also wenn er nicht mehr feststehen kann, die dann darüber lachen. Und das gibt es sogar im christlichen Bereich. Also wenn mir jemand nicht passt und ich bemerke plötzlich, ach bei dem, guck mal, der hat tatsächlich Dreck am Stecken. Ach super, kann ich mich über ihn auslassen. Der hat wahrscheinlich auch Dreck am Stecken. Aber Umgekehrt hätte der andere das vielleicht gar nicht gemacht. Warum? Weil er auch selber weiß, ich kann ja fallen. Also, kann bei den Christen sogar eben auch passieren. Jetzt kommt in Vers 17 eine ganz berühmte Frage. Herr, wie lange? Wie lange noch, fragen die Kinder im Auto und alles mögliche. Wie lange fragen auch wir ständig. Herr, wie lange willst du zusehen? Errette doch meine Seele von ihrem Unheil, mein Leben vor den jungen Löwen. Der Einzige, der eine gewisse Ahnung hatte, wie lange es dauern würde, war Jesus. Weil er am Kreuz hing und er gewusst hat, die Zeit der Opfer, 9 Uhr morgens bis 3 Uhr mittags oder nachmittags für die Norddeutschen. Und als das dann soweit war, hat er gewusst, jetzt ist es soweit. Und jetzt kann er sagen, es ist vollbracht und alles mögliche. Also er war tatsächlich, aber trotzdem konnte er am Kreuz immer noch sagen, wie lange dauert es jetzt noch? Also weil er hatte ja keine Uhr und wenn er einen gehabt hätte, war es schwer auf die Uhr zu gucken am Kreuz. Also selbst da war es dann trotzdem lang. Also selbst wenn ich weiß, wie lange es eigentlich noch dauert, ist es trotzdem noch einfach, wie lange es noch. Wie lange willst du zusehen? Weil es doch manchmal so aussieht, als würde sich Gott gar nicht kümmern. Hatten wir auch schon häufiger. Er rettet doch meine Seele von ihrem Unheil und mein Leben vor den jungen Löwen. Also gerade junge Löwen sind sehr blutdürstig. Und dann kommt dann aber sofort der Rundschwung. Und jetzt kommt tatsächlich der Rest des Psalms im Lob. Ich will dir danken in großer Gemeinde, unter vielem Volk will ich dich rühmen. Warum? Weil David weiß, dass er die Antwort schon hat. Das ist das Gebet im Glauben. 1. Johannes 5, Vers 14 und 15, das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott, wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört und was auch immer wir bitten, so wissen, dass wir erhalten haben, worum wir beten. Wenn es nach Gottes Willen ist, dein Wille ist Rettung in allen Facetten, dann weiß ich, dass ich die Rettung habe. Ich sehe sie bloß noch nicht unbedingt und das ist das Problem. Wo dann viele dran scheitern. Aber dann trotzdem zu sagen, ich will dir danken. Und warum? Ich danke dir dafür, dass du mein Problem gelöst hast, dass du mir noch zeigst, auf welche Art und Weise ich herauskomme, ob ich selber etwas machen muss, ob ich einfach nur da sitzen soll und zugucken und alles Mögliche. Aber ich will dir jetzt schon danken in großer Gemeinde. Man schafft übrigens trotzdem nicht immer, es vor den Menschen zu rühmen. Warum? Weil einem die Menschen das dann kaputt machen. Die kommen dann mit ihrem Unglauben an und sagen, du bist immer noch im selben Problem, hör auf, mir die Lügen zu erzählen. Und dann ist es in Ordnung, dass die große Gemeinde die Gemeinde der Engel ist. Und die Gemeinde der Heiligen, die halt noch um uns herum sind. Die Wolke von Zeugen, die wir haben. Das ist dann auch in Ordnung. Aber eben dann. In großer Gemeinde danken, vor dem vielen Volk will ich dich rühmen. Lass dich nicht über mich freuen, die mir zu Unrecht Feind sind. Lass nicht die, die sich mit spotten, die mich ohne Grund hassen. Das passt zu den ersten Versen. Sie reden nicht, was zum Frieden dient. Sie ersinnen falsche Anklagen, wie die stillen im Lande. Sie sperren das Maul weit auf wider mich und sprechen, da, wir haben es gesehen. Also es ist nochmal ein bisschen Anklage drin, aber es geht schon hier mehr in die Richtung der Erhörung. Also noch einmal die Feinde, die immer nur mit dem Finger zeigen. Herr, du aber hast gesehen und schweige nicht. Herr, sei nicht fern von mir. Also, die Feinde klagen an, wie der Teufel eben auch. Und Gott sagt, ich habe es komplett gesehen. Ich habe alle Seiten gesehen und ich weiß, warum das so und so passiert ist. Und ich weiß auch, dass ich alles richtig mache. Wache auf und werde wach, mir recht zu schaffen. Das ist jetzt, um meine Sache zu führen, Herr, mein Gott. Mein Gott und Herr. Das erinnert jetzt sehr stark an die Jünger im Boot mit Jesus. Herr, kümmert es sich nicht, dass wir umkommen. Und Jesus steht auf und sagt dem Sebastian, nö. Warum? Weil ich gesagt habe, wir fahren nach drüben und nicht, wir gehen unter. Aber das ist eben unsere Wahrnehmung manchmal, dass Gott schliefe. Tut er aber nicht. Herr, mein Gott, verhilf mir zum Recht nach deiner Gerechtigkeit. Also mein Recht ist aus gut evangelischer Sicht, dass ich in die Hölle fahre. Stimmt auch. Wenn ich Jesus aus dem Spiel lasse. Und das machen viele Leute nicht weiter. Also die sagen dann, ja, ich weiß, ich glaube ja an Jesus, aber mein Recht ist immer noch nur, dass ich in die Hölle fahre. Das wäre dein Recht nur, wenn du dich nicht auf Jesus beriefst. Aber weil du dich ja auf Jesus berufen kannst, weil du ja Kind Gottes bist, darum ist dein Recht, dass dir geholfen wird. Ne? Wer in Jesus ist, in dem der heißt, der Herr ist Rettung. Dann zu sagen, mir steht Rettung nicht zu, der lästert den, der für ihn am Kreuz gehangen hat und der extra diesen Namen trägt. Genau, hilf mir zum Recht. Und was ist mein Recht? Eben die Hilfe nach deiner Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, auf die ich mich auch berufen kann, der Herr unsere Gerechtigkeit. Deine Gerechtigkeit, die jetzt meine Gerechtigkeit ist. Und darum steht mir zu, dass du mir hilfst. Und selbst wenn diese Hilfe ist, dass ich in der Arena bin, bei den Löwen, und die Löwen auf mich zukommen und mich zerfleischen, aber ich dann gerettet bin auf ewig bei dir. Auch das gehört zur Rettung. Aus der Situation heraus. Und dass Gott das dann auch noch nutzt, dass dann mehr Menschen zum Glauben kommen. Also tatsächlich, dass Menschen dann drumherum sehen, ach, der hat doch recht gehabt. Schade, dass er nicht mehr lebt, aber wir sehen uns dann im Himmel wieder. Also das gehört auch zum Recht, nach der Gerechtigkeit Gottes. Lass sie nicht sagen in ihrem Herzen, da, das wollen wir. Lass sie nicht sagen, wir haben ihn verschlungen. Also wie der Teufel ja eigentlich sagen wollte nach Golgatha. Sie sollen sich schämen und zu Schanden werden, alle, die sich meines Unglücks freuen. Und sollen in Schmach und Schande sich kleiden, die sich wieder mich rühmen. Also wirklich nochmal ganz genau das aus dem Kolosserbrief. Jubeln und freuen sollen sie, die mir gönnen, dass ich Recht behalte. Also all diejenigen, die zu sagen, ja, du hältst dich ja an Gottes Wort, also bleibt es auch dabei. Und sagen, der Herr sei hochgelobt, der seinem Knecht so wohl will. Also der Herr sei hochgelobt. Und was will er hier? Er will seinem Knecht wohl. Frieden, Freude, Eierkuchen. Also dieses Wort hier bedeutet tatsächlich, dass Gott will, dass es den Menschen gut geht. Nochmal etwas, was wir als evangelische Christen doch an manchen Stellen ziemlich sagen, nee, das können wir nicht so sagen. Das geht nicht. Nein, das können wir nicht so. Also, nein. Also nur ein armer Christ ist ein guter Christ, weil wir dann denken, wir müssen genau dagegen gehen, gegen dass halt nur ein reicher Christ ein guter Christ sei. Aber tatsächlich ist hier dieses Wort Shalom, dass es den Menschen komplett gut gehen soll. Also in allen Lagen gut. Das bedeutet auch und gerade dort, wo ich einen Mangel habe, dass Gott diesen Mangel ausfüllt. Also Mangel an Gesundheit, Mangel an Reichtum, Mangel an Zufriedenheit. Da kommt der Shalom hinein, der Friede, und macht es alles ganz und heil. Und darüber freut sich Gott, dass es seinem Knecht gut geht. Das ist ja dieses, als Knecht Gottes bin ich ja sein Eigentum und er kümmert sich darum, dass er seinem Eigentum gut geht. Nur dann ist er ein guter Herr. Und nur dann können die Leute um mich herum auch sehen, was Gott eigentlich für ein guter Gott ist. Wenn er zeigen kann, wie er sich um mich kümmert. Und dass es mir gut gehen kann. Das Problem ist bloß, ich wehre mich oft dagegen, weil ich eben sage, nein, das kannst du mir nicht geben. Und oft aus Gründen, dass ich sage, ich muss mir das ja selber verdienen. Das selber verdienen ist aber nur auf die Art und Weise, dass ich mich an Gottes Weisungen halte, die er mir sagt und sagt, nee, ich mache es nicht auf meine Weise. Also Gott will seinem Knecht wohl, er will, dass es seinem Knecht gut geht. In allen Arten. Und meine Zunge soll reden von deiner Gerechtigkeit und dich preisen täglich. Also, ich rede von dem, was Gott Gutes tut. Seine Gerechtigkeit ist das, dass ich sage, Gott gibt mir das, was mir zusteht, in ihm. Also, Gottes Gnade ist Teil seiner Gerechtigkeit. Dass er mir seine Gerechtigkeit übergestülpt hat in Gnade, das ist Teil seiner Gerechtigkeit. Spielt nicht die Gnade Gottes und Barmherzigkeit gegen Gottes Gerechtigkeit aus. Das sind nicht zwei Gegenpole, das ist eins. So wie auch Gottes Zorn nicht Gegensatz ist von seiner Barmherzigkeit, sondern es gehört zusammen. Weil sich in Jesus am Kreuz der Zorn und die Barmherzigkeit Gottes beide zeigen. Und davon soll ich rühmen. Dass ich das Kreuz Jesu nehme und den Leuten erzähle, was Gott getan hat, in all den Facetten. Zorn, in der Barmherzigkeit, in der Gnade, in Frieden, in was auch sonst alles. Ich gehe noch in Psalm 36, zumindest ein bisschen. von David, dem Knecht des Herrn, vorzusingen. Es sinnen die Übertreter auf gottloses Treiben im Grund ihres Herzens. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Und doch hat Gott den Weg vor ihnen geebnet, um ihre Schuld aufzufinden und zu hassen. Also, die Übertreter, also ne, diejenigen, die sagen, nee, also das ist zwar Gottes Weg, aber ich trete woanders hin, die sind nur darauf aus, das andere zu tun, als was Gott will. Und darum ist auch keine Gottesfurcht in ihnen, sonst würden sie es ja nicht tun. Und trotzdem sagt Gott, ihr habt diesen Weg. Warum? Das ist etwas, was Paulus beschreibt in Römer Kapitel 1, ab Vers 18, dass sein Zorn ergangen ist über die Menschheit, die von Gott nichts wissen wollten und gesagt haben, wir können es ja eigentlich sehen, aber wir nehmen uns andere Götter. Und dann schreibt Paulus, er hat sie dahin gegeben und man kann das ganz besonders sehen aus dem 1. und 2. Korintherbrief, in Kapitel 5 und dann später in Kapitel 1 oder 2. Geht um einen Mann, der mit seiner Schwiegermutter zusammenwohnt und das Zusammenwohnen betrachtet halt auch nicht nur, dass sie für ihn kocht. Paulus sagt, stoßt ihn raus und das ist das gleiche wie, gebt ihn dahin. Und das andere ist dann aber, jetzt nehmt ihn wieder zurück, er hat Buße getan. Und das macht Gott eben auch. Er lässt die Gottlosen auf ihrem Weg gegen die Wand laufen, damit sie dann erkennen, wo sie falsch gewesen sind. Dass sie dann umkehren. Da Leute loszulassen und zu sagen, mach, das ist schwer. All ihre Worte sind falsch und erlogen. All ihre Worte sind falsch und erlogen, verständlich und gut handeln sie nicht mehr. Falsch und erlogen bedeutet tatsächlich, alles entspricht nicht dem Wort Gottes. Und verständlich und gut handeln sie nicht mehr. Verständlich bedeutet tatsächlich, also sogar, dass der normale Verstand, der ja eigentlich, also selbst der, der in Anführungszeichen unabhängig von Gott funktionieren kann, dass der nicht mehr ordentlich funktioniert. So irre werden sie schon. Sie trachten auf ihrem Lager nach Schaden und stehen fest auf gutem, auf bösem Weg und scheuen kein Arges. Also wirklich, die laufen richtig in die Falle. Und dann kommt plötzlich ein Vers, der gar nicht so reinzupassen scheint, aber David sagt hier halt auf einmal etwas ganz anderes. Herr, deine Güte reicht so weit der Himmel ist und deine Wahrheit so weit der Himmel ist. Darin, dass die Leute in die Irre laufen, zeigt sich Gottes Güte. Dass Gott gut ist. Barmherzig ist, gnädig. Und seine Wahrheit. Dass Gott die Wahrheit ist und die Menschen die Lügner. Das ist ein Vers, den Paulus in Römer 3, Vers 11 angibt. Gott ist, er spricht die Wahrheit und alle Menschen sind Lügner. Den habe ich auch besser auf Englisch drauf, deswegen kann ich gerade nicht genau sagen, wie der auf Deutsch gut heißt. Gott zum Kontrast dagegen. Und dann aber eben zu sagen, seine Güte reicht, soweit der Himmel ist. Seine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Bei den Menschen ist es so ganz klein, nur auf sich, aber Gottes Güte ist so weit und seine Wahrheit auch. Da hat man die wahre Freiheit. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Also, auch wenn die Gottlosen sich so gegen Gott auflehnen, sie können doch nicht verhindern, dass Gott Menschen und Tieren hilft. Finde ich sehr schön, dass David hier so gesagt, Menschen und Tieren. Es ist Gott ein großes Anliegen, dass die Tiere auch mit versorgt sind. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Leute, mögen dir hier jetzt gerne einwenden, Moment, Gott hat auch keine Flügel, das ist ja nur symbolische Sprache. Dann sag ich zum Beispiel gerne, ja, das steht doch da, und dann, ja, nee, das ist jetzt nur symbolische Sprache. Ich finde, das ist ein Zirkelschluss, aber das ist genau. Ich sage mir, warum soll Gott nicht Flügel haben? Und das eine ist, wie Gott Flügel haben kann, tatsächlich, also Jesus ist selber der Engel des Herrn. Engel haben Flügel, davon kriegen wir mitberichtet. Jesus sagt ja von sich selber auch, er wollte Jerusalem wie eine Henne unter seine Flügel nehmen. Und da findet man dann wirklich diesen Schutz. Oder eben auch, Gottes Flügel sind gewissermaßen auch die Flügel der Cherubim über dem Deckel der Bundeslade. Dort finde ich den Schutz. Das ist der Gnadenthron. Da, wo das Blut hingesprengt wird, jeden Yom Kippur, jeden Versöhnungstag, da finde ich Versöhnung. Natürlich, es gibt den Tempel nicht mehr, die Bundeslade nicht mehr sichtbar, vielleicht ist sie noch irgendwo versteckt, aber man soll sowieso später nicht mehr von ihr reden, wenn der neue Tempel steht. Aber das ist der Punkt, an dem ich Frieden finde, an dem ich Zuflucht habe. Dort, wo das Blut hinkommt. Dort, wo die Versöhnung geschieht. Da habe ich Zuflucht. Warum? Weil ich weiß, dass nichts mehr zwischen Gott und mir steht. Sie werden satt, also wer, die Menschen? Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses und du tränkst mit Wonne wie mit einem Strom. Auch nochmal richtig schön. Also, satt werden. Mit Gütern. Das heißt also nicht nur satt an Essen, sondern mit allem anderen. Also, ich habe so viel genug, dass ich genug habe für mich und dann tatsächlich auch sagen kann, jetzt kann ich auch anderen davon abgeben. Und du tränkst dir mit Wonne wie mit einem Strom. Also Wonne mit einem, also ein Strom fließt einfach und du kannst draus trinken, dir was das Zeug fällt und es hört nicht auf. Ihr dürft gern zum Beispiel einmal gucken, also halbwegs Hausaufgabe. Zacharia. Zacharia Kapitel 12 müsste sein. Lest einfach 12 bis 14. Wo der Tempelberg gespalten wird, müsste aber eher 14 sein. Und dann Hesekiel 47. Mit dem Strom aus dem Heiligtum. Und dann noch dazu Johannes 7, also 4, 37 bis 39. Mehr sage ich dazu nicht, das dürfte ich jetzt selber erarbeiten. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Das ist das Allerwichtigste zu wissen. Gott ist meine Quelle. Gott ist die Quelle, von der ich alles erwarten darf. Gott ist die Quelle des Lebens. Bei ihm ist die Quelle des Lebens. Natürlich, man könnte jetzt auch sagen, eben wie der Strom aus dem Tempel. Das ist jetzt noch ein bisschen verraten. Aber ansonsten auch wirklich, also das bei ihm kann auch bedeuten, in ihm ist die Quelle. Also aus Gott selber heraus kommt das Leben. Also wenn ich in Gott bin, was ich ja in Christus bin, dann bin ich im Leben drin. Dann bin ich immer dort, wo das Leben eigentlich wirklich ist. Und darf wissen, ganz gleich, was mein Problem ist. Ich bin mit ihm und von ihm und durch ihn versorgt. In deinem Lichte sehen wir das Licht. Was bedeutet denn das? Gottes Licht strahlt heraus und dadurch sehe ich dann das andere Licht sozusagen. Also dadurch sehe ich das Licht des Wortes Gottes, dass er mir durch das Licht, dass er mir durch den Heiligen Geist gibt, auf einmal sehe in der Bibel, was sagt er mir jetzt dadurch? Also Gottes Geist, das Licht, das er mir seinen Geist gibt, strahlt auf das Licht des Wortes, dass ich dann wieder sehe, dass mir dann eben das Licht für meinen Weg ist. Kriege ich nicht anders beschrieben? Und wenn es euch nicht so klar ist, dann hört euch diese Stelle jetzt einfach ein paar Mal an. Das hilft tatsächlich beim Verstehen. Dass ihr dann einfach sagt, okay, ich kapiere es nicht, ich nehme es jetzt erstmal an für mich. Häufiger anhören, dann setzt es sich irgendwann. Breite deine Güte, wie der Chesed, über die, die dich kennen und deine Gerechtigkeit über die Frommen. Kennen bedeutet nicht einfach bloß, ich weiß von Gott. Also wie von Hiob sagen konnte, ich habe früher von Hörensagen von dir gewusst. Kennen bedeutet, wie ein Mann und eine Frau sich so innig kennen, dass dabei ein Kind dabei herauskommt. Und wie das passiert, muss ich hoffentlich nicht erklären. Also, ich kenne Gott so innig, dass ich in ihm bin, dass er in mir ist und dass ich deswegen wissen darf, seine Güte ist über mir. Und seine Gerechtigkeit über die Frommen. Also ausbreiten gilt da auch wieder. Gott soll seine Gerechtigkeit ausbreiten über die Frommen. Wer sind die Frommen? Das sind die Leute, die sich zu Gott halten. Übrigens, das lateinische Wort für fromm ist pius. Daher kommt das Wort Pietismus. Also die Pietisten waren die Frommen. Also diejenigen, die gesagt haben, wir wollen unseren Glauben nicht nur als Totenbuchglauben haben. Das war nämlich ein Vorwurf, den sie gegenüber der lutherischen und auch reformierten Orthodoxie hatten, sondern haben gesagt, wir wollen auch Leben in unseren Glauben hineinbringen. Das bedeutet die Frommen. Das Krasse ist, dass Jesus denen gegenüber dann später auch noch sagen muss, also ihr müsst euer Leben auch sehr stark ändern. Warum? Weil die Frömmigkeit aus ihnen selber herauskam. Ist auch oft bei den Pietisten so. Es hat mir ein Bekannter von mir gesagt, der ist bei den Hanschen. Der schwäbische Pietismus ist sehr gut vergleichbar mit den Pharisäern zu Jesu Zeit. Lauter einfache Arbeiter, hohe Bibelkenntnis, stark Gesetzlichkeit. Ist halt im Pietismus dann auch wieder rausgekommen. Also im Anfangspietismus nicht unbedingt, im späteren Pietismus dann schon. Also die Frömmigkeit hat das Problem, dass sie den Nebeneffekt haben kann, dass sie zur Gesetzlichkeit wird. kann. Aber wo sie in der Verbindung zu Jesus steht und wirklich sagt, ich will das aus Jesus heraus haben, da darf ich wissen, Gott preist seine Gerechtigkeit über mir. Seine Gerechtigkeit eben, dass ich keine Schuld mehr vor Gott habe, dass mir dann aber auch in Jesus alles zusteht, was Gott versprochen hat. Vers 12, lass mich nicht kommen unter den Fuß der Stolzen und die Hand der Gottlosen vertreibe mich nicht. Unter den Fuß kommen, das ist so eine Phrase, die kann man in Kriegssituationen sehen. Ein König hat seinen Fuß auf die Leute gestellt, die er besiegt hat oder die seine Armee besiegt hat. Damit waren sie unter seinen Füßen und er hat ihnen gezeigt, ihr seid für mich nicht mehr als der Staub dieser Erde. Und David sagt das eben hier auch nochmal, lass nicht zu, dass ich unter die Füße der Gottlosen komme, der Stolzen, die sich halt für was Besseres halten. Auf welche Art und Weise immer. Also ne, Stolz ist zum einen, ich brauche Gott nicht und auf der anderen Seite, ich bin so schlecht, Gott kann mich nicht gebrauchen, wenn ich mich nicht vorher bessere. Und wenn ich unter deren Füßen komme, dann haben die am Ende recht und nicht ich, der ich mich an Gott halte. Und dass die Hand der Gottlosen mich nicht vertreibe, also vertreiben, ne, wie man erstmal Siege vertreiben könnte, oder halt auch wirklich rausstoßen, dass die stärker sind als ich. Dass ich nicht, im Englischen sagt man stand my ground, also dass ich halt nicht dort stehen bleibe, wo ich stehe, auf dem Wort Gottes, sondern dass mich dann sonst die Stolzen da wegschubsen könnten, weil die sagen, wir wissen es ja besser als Gott. Das soll nicht zugelassen werden. Und dann, sieh da, sie sind gefallen, die Übeltäter, und sind gestürzt und können nicht wieder aufstehen. Diejenigen, die mich zu Fall bringen wollten, diejenigen, die nur ihrem eigenen hinterherlaufen, die sind am Ende gestürzt. Und sie können auch nicht wieder aufstehen. Warum? Weil dann nämlich, das kommt, was Paulus dann im Römerbrief Kapitel 16 schreibt, ich will es ordentlich zitieren, ich kann den Text auf Englisch, aber ich zitiere ihn jetzt doch einmal, also 16,19 im Römerbrief. So, hier liegt etwas von saftvedierte Bibel, aber es geht noch mit den Blättern. Dann sind wir gleich soweit. Also es ist der letzte, ganz kurze Exkurs noch. Also 16,19 im zweiten Teil. Ich will aber, dass ihr weise seid, zum Guten, geschieden vom Bösen. Der Gott des Friedens aber, da haben wir den Frieden jetzt nochmal aus Psalm 35, Vers 27. Der Gott des Friedens aber wird den Satan unter eure Füße treten in Kürze. Die Gnade des Herrn Christus sei mit euch. Also, dass Gott den Teufel unter unsere Füße tritt, dass wir auf dem Teufel herumlaufen dürfen. Das, was der Teufel mit mir machen wollte, also der stolze Teufel, der sagt, ich weiß es ja besser als Gottes Wort, der muss dann am Ende das erleben, er muss stürzen und kann nicht wieder aufstehen. Warum? Weil wir auf ihm stehen. Nicht auf ihn stehen, sondern auf ihm stehen, als die Sieger. Wunderbar, die beiden Psalmen passen doch gut zusammen mit dem ganzen Thema, das sich da durchzieht. Auch wenn ich wieder viel geredet habe. Aber wir haben zwei Psalmen geschafft. Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass wir sehen dürfen, wie dein Sieg herauskommt, trotz all der Angriffe, die auf uns eingehen. Und danke, dass wir immer wieder wissen dürfen, dass du für uns bist, dass du bei uns bist und überhaupt. Dankeschön. Amen.